Der Marketingstratege.
Stimmt die Performance meiner Website? Diese Frage begegnet mir laufend und das ist gut so. Denn die Website eines Unternehmens ist nach wie vor von zentraler Bedeutung im Marketing. Und da sollte man sich tatsächlich die Frage stellen, ob die Performance dieses zentralen Werkzeugs stimmt und optimal ist. Ab dieser Frage tauchen jedoch meistens noch viel mehr Fragezeichen auf. Denn wie und woran messe ich die Performance? Welche KPIs, Parameter und Dimensionen sollte ich dabei evaluieren? Sind die relevanten Parameter bei jeder Website gleich oder doch unterschiedlich? Ab wann stimmt denn dann die Performance und was kann und soll ich aus den Ergebnissen eines Audits ableiten? Mein Name ist Mario Eckmeier und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Episode von Der Marketingstratege.
Der Marketingstratege.
Der Blick auf die Performance der eigenen Website ist für Marketingverantwortliche tatsächlich von zentraler Bedeutung. Und gleichzeitig sehen wir, wie viele relevante Fragen dabei auftauchen. Diesen Fragen darf ich mich heute mit einem wundervollen Faktor-Kollegen auf den Grund gehen und widmen. Er ist seit mehr als 20 Jahren Digitalstratege, entwickelt und implementiert für unsere Kunden ganzheitliche Digital-Marketing-Strategien. Und es ist mir eine Freude, dass ich bereits seit mehr als 10 Jahren mit ihm zusammenarbeiten darf. Herzlich willkommen, Bernhard Dominguez.
Hallo Mario, danke für die Einladung. Und ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch sehr und es ist schön zu sehen, wie unser Feld sich über die Jahre weiter verändert, entwickelt und wir da immer mit vorn dabei sein dürfen.
Bernhard, heute dreht sich alles um Website Audit und wie wir den Performance unserer Website messen. Bevor wir uns aber dieser Frage widmen, wie man die Performance messen kann und soll, lass uns doch eingangs die Grundlage dazu besprechen, nämlich: Warum ist Performance speziell bei der Website denn überhaupt so wichtig?
Da würde ich jetzt an die Zuhörenden zurückfragen. Wenn ich meine Werkzeuge, meine Tools, um meinen Unternehmenserfolg voranzutreiben, nicht warte, nicht schaue, ob die einsatzfähig sind, ob sie alle meinen Ansprüchen genügen, dann mache ich ja was falsch. Und das ist jetzt zum Beispiel in der Produktion, wäre es ganz selbstverständlich, dass ich eine große Maschine, eine Fertigungslinie laufend warten muss, schauen muss, ob da wirklich noch genügend Meter Papier pro Sekunde rauskommen, wie hoch die Fehlerrate ist und ähnliches. Und genau so sehen wir in unserem Bereich die Website als eines der zentralen Mittel in der Kommunikation nach außen, eine wichtige Anlaufstelle für viele Menschen da draußen, ein wesentlicher Anknüpfungspunkt. Und deswegen ist das natürlich, sehe ich es wie eine Produktionslinie für die Kommunikation, ganz, ganz wichtig, da drauf zu schauen und immer drauf zu schauen, dass die Website das tut, was sie tun soll und das möglichst gut.
Und es ist ja tatsächlich so, wir haben in den letzten 25 Jahren natürlich immer wieder Phasen gehabt, wo es zeitweise sogar ganz geheißen hat, Website braucht keiner mehr, das kann woanders stattfinden. Wir sehen bei all diesen Bewegungen und all diesen Ergänzungen, die sich weit über die Webseiten hinaus ergeben haben, dass die Webseiten nach wie vor von zentraler Bedeutung sind, Geschäftsmodell und branchenunabhängig in Wahrheit. Und deswegen auch für uns im Alltag so wichtig, diese Frage sich zu stellen, stimmt da die Performance meiner Website? Und wenn sich das Unternehmen und Marketingverantwortliche stellen, erlebt man unterschiedliche Dimensionen. Ich würde mal sagen, einerseits so diese Ebene Gefühl versus harte Fakten. Was meine ich damit? Also ich habe das Gefühl, das läuft gut, wo jetzt der eine oder andere vielleicht schmunzelt und sagt, naja, ob ein Gefühl ausreicht. Umgekehrt die harten Fakten, wo ich sage, ich habe XY Besucherzugriffe, Pageviews, was auch immer, klingt schon valider. Wir wollen dem aber heute tatsächlich ein wenig auf die Spur kommen, ob dann die harten Fakten so viel besser sind als das Gefühl oder anders ausgedrückt quantitativ versus qualitativ. Wie gehen wir da um? An welcher Stelle gibt es denn da Performance? Wie stellt sich das für dich dar? Du bist in sehr, sehr vielen dieser Audits für unsere Kunden, auch für Neukunden, die einfach sagen, sie wollen da einen unverstellten und objektiven Blick darauf. Wie misst man denn Gefühl? Wie misst man Gefühl? Spannende Frage. Wie misst man Performance? Misst man sie anhand von Gefühl, harten Fakten, beides? Was ist da dein Blick auf der Metaebene, Bernhard?
Das ist auf jeden Fall so, dass es immer eine gute Mischung sein wird. Weil jemand, der sich schon ganz lang und sehr intensiv mit seinen Themen, mit seinem Unternehmen, mit seinen Produkten beschäftigt hat, so eine Person hat ein Gefühl entwickelt dafür, was funktioniert. Ja, man muss sich immer wieder hinterfragen und schauen, ob man da jetzt nicht irgendeinem Trugschluss aufsitzt oder sich zu sehr in ein Thema verliebt hat. Aber grundsätzlich ist das ja kein schlechter Hinweis. Ja, wenn es mich irgendwo zwickt und denke, ich glaube, da hackt was, ja, und ich verwende jetzt bewusste Worte, ich glaube und ich spüre das, dann ist das ja schon einmal etwas, was man nicht einfach wegignorieren sollte. Ne? Das ist so wie das erste Zwicken im Kreuz. Man sagt, ja, geht schon noch, ja, und ein halbes Jahr später sagt der Orthopäde, wären Sie früher gekommen. Ne? Das ist die eine Geschichte. Ja, man muss da seinen Gefühlen durchaus Glauben schenken. Wenn es jetzt aber darum geht, dass man besser werden will, dann sollte man drauf schauen, dass man das Gefühl auch unterfüttert mit harten Fakten. Und da, wenn man sich überlegt, wo ich jetzt überall auf harte Fakten schauen könnte und was jetzt Performance bedeutet bei einer Website, dann fängt das ja schon an, bevor man überhaupt auf der Website ist. Und das ist vielleicht vielen auch gar nicht so sehr bewusst, weil wenn man über Performance einer Webseite spricht, dann fallen vielen Menschen da draußen gleich ein, ja, lädt die Seite schnell und stimmt meine Conversion-Rate. Aber die Performance der Website beginnt schon früher, nämlich wenn die Leute danach suchen, wenn sie versuchen, für sie relevante Informationen oder Produkte zu finden. Da muss schon die Website performen, ja? Das heißt im Ranking aufscheinen, gut klickbar dastehen, ja? Interessante Inhalte anbieten. Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte in der Performance, wo man drauf schauen kann, wo man ansetzen kann, wo man entsprechend auch dann was verbessern kann und das Gefühl unterfüttern kann mit den entsprechenden Kennzahlen.
Ich habe das Gefühl, wir machen mehr Fragezeichen auf, als allen da draußen euch vielleicht lieb ist. Jetzt sagen wir nämlich, wo beginnt es? Es beginnt gar nicht auf der Website, sondern schon weit davor. Wir werden uns tatsächlich, ich verspreche es, bemühen, viele dieser Fragezeichen auch aufzulösen. Aber gleichzeitig, es ist tatsächlich, so humorvoll es jetzt vielleicht klingt, es ist so wichtig, einen ganzheitlichen Blick zu kriegen. Wie wir jetzt gerade vorhin auch gesagt haben, ist es das Gefühl, und zwar im besten Sinne verstanden. Weil wenn jemand ein gutes Gefühl für sein Business und für seine Website hat, du hast es gerade gesagt, Bernhard, dann kann das enorm wertvoll und wichtig sein. Die andere Fraktion wäre die Faktenfraktion, die dann auf knallhart auf die Zahlen sieht. Beides kann übrigens falsch sein. Das Gefühl kann bekanntlich trügen, aber auch die Fakten könnten uns in eine falsche Richtung weisen. Wir sehen dann immer wieder, ich hatte das gerade letzthin in einem Audit, wo ein Kunde dann meinte, Wahnsinn, super, wir haben total tolle Performance-Zahlen, hauptsächlich auch Zugriffe etc., hat nur leider nichts gebracht, waren die falschen. Hohe Zugriffszahlen von den falschen Menschen führt am Ende nicht zum gewünschten Ziel. Und das ist vielleicht so ein bisschen eine zentrale Dimension, du hast mal so schön formuliert, Bernhard, in diesem Business Website Audit ist dein Ziel, ist das Ziel. Also diese individuelle Zielsetzung als zentrale Ausgangsposition für auch das Audit, weil die hohen Zugriffszahlen vielleicht gar nicht relevant sind, selbst wenn es die richtigen wären. Wie ist das zu verstehen? Dein Ziel ist das Ziel als Ausgangsprämisse für so ein Audit.
Es gibt nicht die Lösung, die Website-Struktur, die Blaupause, nach der man sich, an der man sich entlang handeln kann und dann sagt am Ende, das ist eine performante Website. Ja, es gibt ganz viele Basics, die man auf jeden Fall machen muss, aber eine Seite, eine Website für Kunden und Kundinnen von uns beginnt immer mit der Frage nach, was will denn das Unternehmen erreichen? Ja, was sind da die aktuellen Hemmschuhe oder Painpoints? Was ist, wovon wollen wir noch mehr machen? Wo wollen wir uns neue Felder erarbeiten? Und diese strategischen Überlegungen ganz im Vorfeld, das ist die Basis, die wir benötigen, um dann hinten raus dieses Werkzeug, dieses Tool, Website, bestmöglich darauf abzustimmen und dann kann ich Performance liefern. Es nutzt mir nichts, wir haben jetzt im Vorfeld darüber geredet, ob Autovergleiche heute noch zeitgemäß sind, aber die Bilder funktionieren noch. Wenn jemand einen Acker bestellen will, ja, wird ihm ein Ferrari nichts nützen. Entschuldigung, dass ich die Aussage jetzt von dir geklaut habe, das Bild war sehr schön. Das heißt, wenn es einen Traktor braucht, wird es ein Traktor. Übrigens, Traktoren kosten manchmal auch richtig, richtig viel Geld, so ist es auch nicht. Aber darum geht es, das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe. Und da muss man sich natürlich zuerst über die Aufgabe im Klaren sein. Und nur wenn wir das gut verstanden haben, wenn wir verstanden haben, wie ein Unternehmen tickt, wo es hakt, wo es sehr gut funktioniert und wie da der Weg hin zu mehr Unternehmenserfolg geht, wenn wir das verstanden haben, diese Ziele verstanden haben, dann kann man das Tool so hintrimmen, dass es performant ist.
Ja. Und das Bild ist insofern tatsächlich passend, weil wenn wir jetzt sagen, was ist dein Ziel und dein Ziel ist, einen riesengroßen Acker zu bestellen, dann wären die puren Leistungswerte vom Ferrari zwar vielleicht trügerisch, wo man sagt, Wahnsinn, wie viel PS am Ende, Höchstgeschwindigkeit etc. Das Fahrzeug ist nur denkbar ungeeignet, wenn es im Umkehrschluss um eine Rennfahrt auf dem Hockenheimring geht, wird sich das Verhältnis wahrscheinlich massiv umdrehen. Und dieses Bild wollen wir heute mitnehmen, dass wir sagen, was ist dein Ziel mit deiner Webseite und auf dem basierend solltest du auch individuell dein Audit konstruieren. Damit haben wir hoffentlich ein ganz, ganz zentrales Fragezeichen schon mal ein wenig oder hoffentlich sehr viel auflösen können. Lass uns mal einsteigen, wie kann dann, wenn man das persönliche, das individuelle Ziel im Auge hat, wie kann so ein Audit dann ablaufen? Wie kann ich meine Website bewerten? Lass uns da mal einsteigen, Bernhard.
Wenn ich mich einer Website nähere, so das erste Mal, dann checkt man, wie beim Kennenlernen, so mal die Oberflächlichkeiten. Ne? Das, was auf die Schnelle schnell sichtbar ist, das heißt, dass Dinge wie lädt die Seite schnell, ist sie mobile gut aufrufbar und bedienbar. Das sind so No-Brainers, wo jeder sagt, okay, mache ich eine neue Website, dann ist das natürlich Pflicht. Und solche Dinge, die bilden sich immer in Kennzahlen dann ab. Ja? Das sind diese ersten Kennzahlen, wie ist die Seite sichtbar? Das heißt, habe ich viele Page-Views, habe ich genügend Besucher? Wie ist die Verweildauer drauf? Ja? Das heißt, sind die Leute nach 30 Sekunden wieder weg oder sind sie ein paar Minuten drauf, schauen mehrere Seiten an? Das sind so Dinge, da sieht man schon mal grundsätzlich, ob was ganz schräg oder ganz schlecht läuft oder nicht so gut läuft oder ob es schon mal okay ist oder besonders gut. Ja, also es ist ganz, ganz unterschiedlich, da solche Kennzahlen zu interpretieren sind dann auch. Aber das ist schon mal dieses, da schauen wir mal als erstes drauf. Was man gerne dann auch vergisst, ist, dass diese Kennzahlen mehrere Ebenen einfach auch abbilden. Ja, das heißt, es klingt so verlockend. Ich habe jetzt eben Unique Visitors und Page Views und Verweildauer. Und wenn die alle jetzt über diesen Wert XY sind, dann habe ich eine performante Website. Das ist nur die halbe Wahrheit. Natürlich sind diese Zahlen alle null, dann ist meine Website sicher nicht performant. Nichtsdestotrotz geht es einfach immer darum, dann hinterher zu schauen, qualitativ, sind das die richtigen Leute? Auf welchen Seiten haben sie viel Zeit verbracht? Ja? Warum haben sie auch sinnvoll Zeit verbracht? Also wichtig, was ein Audit angeht, zuerst die Basics mal checken. Ja? Also mit Basics meine ich jetzt wie zum Beispiel Ladezeiten, weil ohne dem, da gibt es jetzt keinen tieferen Zusammenhang. Die Website braucht die zu lang zum Laden, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf ganz, ganz, ganz viele Bereiche und dann erst in diese komplexeren Zusammenhänge gehen. Wenn mein Ziel ist, ein schwer verkaufbares Produkt, was online sicher nicht bestellt werden wird, anzupreisen, dann wird es mein Ziel nicht sein, jetzt klick für den Kauf, ja, sondern dann wird das Ziel sein, informier dich länger, schau dir mehrere Aspekte an, beantworte dir deine Fragen, die du zu diesem Produkt hast oder zu dieser Dienstleistung. Und dann vielleicht noch, ja, mir ein Dokument herunterladen, ein White Paper anfordern oder vielleicht einen Newsletter abonnieren. Ne? Und wenn dann eine Kontaktanfrage zustande kommt, dann wäre das in dem Fall zum Beispiel schon Goldstandard, ja, weil man genau weiß, dieses Produkt ist nicht ohne unmittelbare persönliche Beratung zum Beispiel verkaufbar. So. Und da kann ich dann, wenn ich mein Ziel verstanden habe, dann kann ich eben auch auf die richtigen Dinge hinsehen. Ja, das, was ich jetzt gerade so ausgeführt habe, da wären dann eben Verweildauer sehr wichtig. Dann ist es wichtig, welche Unterseiten man sich noch so angesehen hat. Ja, was steht denn da drauf? Was tun die Leute denn dort? Und diesen komplexen Zusammenhang, den kann ich mir dann im Vorfeld überlegen, wenn ich mein Ziel verstanden habe und dann schauen, okay, erfüllt meine Webseite diese Vorgaben, ja, diese Aufgabe, die ich der Webseite zugedacht habe. Ein weiterer Aspekt bei einem Audit ist, da muss ich mich selbst auch immer wieder an der Nase nehmen, es ist ganz menschlich, sage ich, man hat seine Lieblingsthemen. ja, einen gewissen Bias, wo man sofort hinsieht, wo man sofort merkt, ah, na, da stimmt noch was nicht und da stimmt noch was nicht. Und bei mir ist zum Beispiel alles, was Inhalt ist, da habe ich einfach eine besondere Vorliebe dafür. Aber man darf nicht vergessen, ein Audit einer Website muss viele, viele Aspekte beinhalten, die sich auch gegenseitig beeinflussen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt technisch nicht sehr affin wäre, dann kann ich mit Ladezeiten und Mobile-Optimierung vielleicht nicht so viel anfangen, aber das hat genauso sehr hohe Auswirkungen darauf, wie eben das inhaltlich alles passt. Mir nützen die tollsten Inhalte halt nichts, wenn die Seite in der Google-Suche nicht sichtbar ist. Und vice versa, also da hat man viele, viele Themen, die unmittelbar stark verzahnt sind, starke Wechselwirkungen haben und deswegen darf man da auch mit einem persönlichen Bias nichts auslassen, sondern überall draufschauen, konsequent draufschauen und das entsprechend bewerten.
Schön auf den Punkt gebracht. Wir nehmen mit, Kennzahlen, ja, sind natürlich wichtig. Du hast ein super Beispiel genannt, Ladezeiten. Nicht verhandelbar, dieses Thema, weil das kann die perfekte Website am Ende sein, wenn die Ladezeit so horrend hoch ist, dass jeder aussteigt, bevor der Inhalt sichtbar wird. Völlig nachvollziehbar, macht keinen Sinn. Das heißt, es gibt klare, knallharte Kennzahlen, die tatsächlich nicht verhandelbar sind. Es gibt umgekehrt aber auch Kennzahlen und du hast beispielsweise die Verweildauer gebracht. Jetzt müsste ich sagen, im Umkehrschluss sind verhandelbar. Wahrscheinlich weniger das Thema, aber die sind dann tatsächlich relativ, weil im einen Fall kann die hohe Verweildauer, wenn wir wollen, dass jemand sich umsieht in unserem Produktportfolio, sich informiert, sich inspiriert, kann die toll sein. Wir haben beispielsweise einen Kunden in Wien, wo wir bewusst die Landingpages so klar konstruiert haben, dass sehr, sehr schnell eine Kontaktaufnahme möglich und auch erwünscht ist. Eine hohe Verweildauer wäre dort überhaupt nicht unser Ziel, sondern sogar ein Indikator, dass wir manche Dinge nicht so gemacht haben, wie wir sie eigentlich geplant hätten. Und auch dieser Impuls, und den finde ich sehr wertvoll auch, weil wir das natürlich im Alltag immer wieder erleben, sich nicht in ein Thema zu verlieben, wie du es so schön formuliert hast. Wir haben bei uns im Team Kollegen mit ganz hoher SEO-Expertise. Natürlich schauen die zuerst in diese Ecke, aber bitte nicht nur in die Ecke sehen, wo man sich selber jetzt sehr wohlfühlt, wo die eigene Leidenschaft ist. Das hast du schön auf den Punkt gebracht, weil es diese Zusammenhänge und das ganzheitliche Bild sind und auch die Wechselwirkungen. Also wir alle dürfen weiterhin unsere Themen lieben, wir dürfen uns aber davon nicht in die Irre führen lassen. Wenn wir eintauchen und jetzt tue ich dir gern einen Gefallen, Bernhard, und starte mit dem Thema, das du gerade als deine große Liebe genannt hast. Lass uns mit Inhalt beginnen. Wir haben schon gesagt, ein paar Kennzahlen gibt es, die sind nicht verhandelbar technisch. Das ist aber gar nicht so sehr Rocket Science. Bei Inhalten wird es schon wesentlich spannender. Wenn man sagt, Audit einer Webseite, viele hätten da die Inhalte vielleicht gar nicht so sehr auf dem Radar und schon gar nicht im Vordergrund. Lass uns mal in diese Dimension einsteigen. Was evaluiert der Mann, der Inhalte liebt, in einem Website-Audit in der Dimension Inhalte?
Also ich werde jetzt nicht weiter ausführen, wieso ich Inhalte so liebe und welche Stellenwert sie haben, sondern deine Frage beantworten, was evaluieren wir dann im Audit? Nein, einmal muss ich schon noch sagen, also ohne Inhalte geht gar nichts.
Nämlich ohne gute, ohne herausragende Inhalte.
Natürlich. Worauf wir schauen, wenn wir entweder was auditieren oder auch Websites neu konzipieren, sind mehrere Fragen, die wir uns da ja bei Erstellung, bei Planung, bei Konzipierung, bei der Strukturierung immer wieder stellen. Als allererstes ist, die Inhalte müssen so aufbereitet sein, dass sie einfach schnell und einfach erfassbar sind. Es muss einfach sofort klar sein, worum es geht, was das Angebot ist an Information, an Leistung, an Produkt. Da darf es keine Fragen geben. Ne? Wir sind in einer so getriebenen Welt, ja, da zählen Millisekunden zwischen, habe ich verstanden, was es ist und beschäftige mich weiter damit und ich habe keine Ahnung, was es ist und ich gehe auf den nächsten Tab oder suche mir was anderes. Die Menschen wollen in den seltensten Fällen Rätsel raten, sondern sie wollen einfach unmittelbar ihre Bedürfnisse erfüllt sehen und da müssen die Inhalte darauf Rücksicht nehmen. Thema Bedürfnisse, Inhalte müssen nützlich sein. Es ist irrelevant, ob ich mich als Unternehmen jetzt toll fühle, weil ich über mich so toll spreche auf meiner Website, wenn diese Inhalte bei meinen Kundinnen und Kunden da draußen nicht ankommen, weil sie für sie nicht nützlich sind, keine Bedürfnisse erfüllen. keine Erwartungen erfüllen, keine Probleme lösen, dann hat man verloren. Also User Centricity ist da das Schlagwort für diese Inhalte und da schauen wir im Audit drauf, dass das gegeben ist. Das ist jetzt eine inhaltliche Dimension, dann gibt es aber auch Inhaltsstruktur. Ja, das heißt, es geht nicht nur darum, was da drauf steht, sondern wie sind diese Inhalte strukturiert? Auf welchen Ebenen befinden sich welche Inhalte? Gehe ich schön von einer höheren Ebene in die nächste Tiefe oder sind unterschiedliche Topics unterschiedlicher Tiefe auf der gleichen Ebene, was zu Verwirrung führt, wenn ich quasi ein paar allgemeinere Themen anreiße, ein paar Metathemen und dann auf einmal das super Spezialthema daherkommt. Das hat dann einen Bruch in der Wahrnehmung, wo ich dann mir schwer tue, irgendwie weiter dem Faden zu folgen, um zu der Aktion zu kommen, die wir am Ende vielleicht haben wollen. Und das ist dann schon der nächste Punkt. Ja. Ich brauche klare Möglichkeiten zur Interaktion. Das heißt einfach, dass ich da sehe, der Inhalt führt mich dorthin, wo es mich braucht. Das ist, da sehen wir es aber auch schon erste Überschneidungen zu anderen Dimensionen, wenn wir dann darüber reden später, was Conversion als Thema im weitesten Sinne ist. Dann schauen wir jetzt nicht nur die Inhaltsstruktur insgesamt an, sondern auch auf jeder einzelnen Seite. Da schauen wir, dass, ob das ein roter Faden ist auf der Seite selbst. Erzähle ich da eine Geschichte im besten Falle? Handle ich mich da entlang des inneren Monologs der Website-Besucherin oder Besuchers entlang? Beantworte ich die Fragen, die sie im Kopf so herumschwirren und das in einer nachvollziehbaren Art und Weise, dass ich das möglichst einfach aufnehmen kann und da keine Sprünge drinnen habe, können die einzelnen Inhaltsblöcke super sein, aber wenn ich von einem Absatz in den nächsten einen Riesensprung drinnen habe, dann ist es wieder ein Bruch in der Wahrnehmung. Und dann noch zwei allgemeinere Themen dazu bei den Inhalten. Das eine ist schlichtweg Aktualität. Und das ist jetzt so ein, klingt wie ein No-Brainer, aber sorry, ja, jetzt bin ich gerade so am Restaurant gewesen. Die Online-Bestellmöglichkeiten haben am Tisch und ich habe halt nur gewartet, weil der Kellner noch nicht rum war und mache mir da mit dem QR-Code die Speisekarte auf und stöber da drin und er kommt vorbei. Ah, nein, bestell lieber bei mir, weil die ist nicht ganz aktuell, da sind Fehler drin. Ist ein No-Brainer, aber das ist genauso wichtig. Website und die Informationen, ob das jetzt, und redet nicht von News, sondern einfach nur, sind die Informationen aktuell? Alles, was ich an Kommunikation betreibe, die sich selbstverständlich weiterentwickelt, muss ich auch in der Website raustragen und entsprechend dort aktuell halten. Und ein Aspekt, den man da vielleicht noch mitdenken muss, nein, nicht nur muss, sondern den wir immer mitdenken, weil wir immer auch aus der Marke herausdenken, passen die Inhalte zur Marke. Einfach, wie ist das Wording? Wie gehen wir damit um? Haben wir da Brüche drin? Beispiel Produktbeschreibungen, wenn die jetzt quasi zu technisch sind, weil sie halt von einer Person geschrieben worden sind, die diesen technischen Zugang hat, das aber eigentlich gar nicht so sehr zum Produkt passt, wie es denn eigentlich sein sollte oder zur Wohlfühlmarke, die darüber steht, dann würde da auch ein Bruch vorliegen und das muss man auch beachten. Also schnell erfassbar, nützlich, klar strukturiert, ich kann mit den Inhalten interagieren, sind aktuell und ich schaue drauf, dass das Ganze in der Brand zusammenpasst.
Fünf spannende Dimensionen in den Inhalten, nach denen man, glaube ich, auch nicht mehr extra darauf hinweisen muss, warum du kein Audit ohne die Dimension Inhalte machen solltest. Gleichzeitig nochmal kurz zurück zu diesem Thema Ladezeiten, wo wir gesagt haben, ist einfach nicht verhandelbar. Dimension auch Desktop und Mobile, dein Stichwort da immer Speed Rules. Worauf schaut man bei den Ladezeiten oder wir haben es vorhin schon kurz angerissen, warum sind die so zentral?
Die Ladezeiten, das sind ein Thema, das schon in diesen Bereich reinfällt, wo wir zu Beginn gesagt haben, die Performance der Website beginnt, bevor man auf der Webseite ist. Das jetzt kurz ausgeholt, wir haben eigene Folgen dazu schon gemacht, was Landingpage-Optimierung angeht, wo wir das im Detail ausgeführt haben. Aber im Wesentlichen ist das ein wichtiger Punkt in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung. Warum? Jetzt exemplarisch Google herausgenommen, weil das platzerisch da in unserem Umkreis ist. Ist eine Seite langsam, ist sie mobile nicht verwendbar, dann wird sie im Ranking ganz nach hinten rutschen. Und so einfach ist das. Willst du deine Website verstecken, mach die Ladezeite hoch. Ja? Also klarer Hinweis, mach sie schnell, damit sie sichtbar wird.
Ja. Gleichzeitig die Dimension der UserInnen. Wir alle haben keine Freude, speziell auch, und das bitte unbedingt mitdenken in eurem Audit, auf den mobilen Endgeräten mit vielleicht irgendwo geografisch gerade nicht dem allerbesten Internet-Speed, den wir da haben. Das macht uns alle nicht glücklich, wenn das ewig dauert. Und es gibt genug Studien dazu, wie unglücklich uns das macht und wie tatsächlich verheerend, gerade zum Beispiel Richtung E-Commerce, die Ergebnisse dann absacken, wenn die Ladezeiten zu hoch sind.
Das ist in meiner Selbstverständlichkeit tatsächlich jetzt auch übersprungen, weil warum rankt das? Ist das eine Auswirkung im Ranking? Die Suchmaschinen wollen beste Ergebnisse liefern, wo die Kunden zufrieden sind damit. Lange Ladezeiten machen Kunden und Kundinnen unzufrieden, ergo wird sie nicht gerankt. Also dieser Zusammenhang, das ist ein Grundmechanismus in Suchmaschinenoptimierung. Wir wollen glückliche Webseitenbesucherinnen und Besucherinnen, die immer wieder kommen und bei Google suchen. Deswegen liefern wir ihnen schnelle Seiten. Und wenn wir das eigene Verhalten uns kurz überlegen, ich suche ein bestimmtes Produkt oder bestimmte Informationen, habe meine ersten 4, 5 Top-Treffer in der Google-Suche, öffne mir die in ein paar Tabs und der Tab, der immer noch lädt, der lädt. Ich bin dann bei dem, der schon fertig geladen ist. Ne? Und allein schon in diesem direkten Wettbewerb, ja, wenn wir aufs Autobild gehen, ja, also die Viertelmeile, wer da als erster durch ist, bis die Seite geladen ist, hat die wesentlich höheren Chancen, die Besucherin oder den Besucher für sich zu gewinnen.
Und die Dimension ist ja tatsächlich ganz leicht rauszufinden. Ladezeiten, einerseits muss man ganz ehrlich mal auf den Punkt bringen, jeder, der technisch mit Profis zusammenarbeitet, da sollte das ja nicht die Hürde sein. Allerdings bitte schaut auch nochmal drauf, wir erleben ganz häufig, dass man sich sozusagen selbst das Bein stellt. Gerade letzthin hatten wir den Fall, wo die sehr designaffinen KollegInnen bei einem Kunden unbedingt ein High-End-Video auf der Startseite hochladen wollten. Das hat dann grundsätzlich aus Designperspektive und der Betrachtungsbrille der Darstellungsqualität ganz wunderbar funktioniert, hat aber gleichzeitig die Ladezeiten gerade auf mobilen Endgeräten der Webseite völlig in die Knie gezwungen. Das hatte nicht einmal jemand auf dem Radar. Also Vorsicht auch, Designaffinität ist ganz hervorragend. Wenn man es da allerdings übertreibt, ohne zu wissen, was man technisch vielleicht dann auch auslöst, das heißt auch in den eigenen Reihen drauf aufpassen, auch da kann man sich die Ladezeiten durchaus verhageln. Jetzt haben wir schon gesagt, generell mobile Endgeräte, wir schreiben das Jahr 2024 und man muss es trotzdem noch immer erwähnen, Mobiloptimierung, jetzt sowohl technisch Ladezeiten, aber auch Richtung Usability, also ganz banal Benutzerfreundlichkeit, die aber gleichzeitig einer der zentralen Werte ist, damit unsere Webseiten erfolgreich sind. Worauf sollte man da achten? Oder anders formuliert, wo hakt es da noch immer manchmal, Bernhard?
Das, was die Kerngeschichte ist, ist, Ladezeiten haben wir schon abgehandelt, aber das Bedienkonzept, das in Mobile einfach anders als auf Desktop. Und das sind Dinge, die man beachten muss. Und da kommen so Sachen zu tragen wie, was ist in Reichweite des Daumens? Ja, da, wo es jetzt im App-Design zum Beispiel ganz, ganz starke Rolle spielt. Dann aber auch, was sind für Inhalte auf einmal nicht mehr sichtbar mobile, ja, weil ich natürlich einen Desktop, einen Slider habe, wo ich 3 Bilder nebeneinander habe und da weiter sliden kann. Und das wird mobile vielleicht dann nicht so aussehen. Nachher sehe ich schon mal 2 Bilder weniger und die emotionale Botschaft könnte auf einmal sehr einseitig sein, ja, weil mir die Bilder von den anderen 2 fehlen. Also das grundsätzliche Bedienkonzept, und da reden wir jetzt nicht nur von kleinerem Schirm und Hochformat und Querformat, sondern allein schon auch noch dieses einhändig herumswipen auf einem Touchscreen im Vergleich zu Mausbedienung. Also das ist einfach, dieses Bedienkonzept muss klar durchgedacht sein, damit es entsprechend funktioniert. Und dann so super Basics wie, ist ein Link überhaupt klickbar mit dem Finger, ne, sind die zu dicht beieinander, dass ich nicht mehr genau unterscheiden kann, wo ich jetzt eigentlich gerade drauf tippe und so weiter. Das sind Dinge, die sind, wenn wir Websites gestalten, einfach von vornherein einfach mitgedacht. Aber wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass solche Dinge manchmal auch einfach nur passieren. Ja, ob das jetzt in der Inhaltswartung ist, ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine Bullet-Point-Aufzählung und da sind in 3 Aufzählungspunkte 3 Links drin, die absolut Sinn machen würden. das könnte zum Beispiel passieren, dass sie dann mobile auf einmal nicht mehr so gut klickbar sind. Und das wäre dann schon so ein Thema, wo man drauf schaut.
Macht Sinn, da drauf zu blicken. Und weil du vorhin beispielsweise auch die Ranking-Indikatoren von Google angesprochen hast, dort ist es definitiv so, dass die mobile Usability vor der Desktop-Usability gereiht wird von den Prioritäten, wo Google eindeutig sagt, das ist wichtiger, das bewerten wir auch stärker, also ein großes Thema. Jetzt ist vorhin ein Thema gefallen, das du angeschnitten hast, das tatsächlich in unseren Audits breiten Platz einnimmt, weil es so wichtig ist, nämlich Thema SEO. Und ich weiß, gerade in den Audits unterteilst du das gern in SEO-Inhalt und SEO-technisch. Nimm uns da ein bisschen mit, worauf blickst du in diesen Audits beim Thema SEO und warum unterteilst du das für dich sozusagen in Inhalt und technisch, Bernhard?
Einleitend nur noch mal kurz, Suchmaschinenoptimierung bedeutet, dass wir, wenn wir gesucht werden, möglichst weit oben sind und gerne geklickt werden. So, und dass das passiert, hat inhaltliche Dimensionen und technische Dimensionen. Gehen wir mal zuerst auf die technischen ein, weil wir da viel schon davon gesagt haben. Das bedeutet also Ladezeiten zum Beispiel, dann aber auch so sehr spezifische SEO-technische Themen wie in der Indexierung, ob es da Probleme gibt. Sind Seiten doppelt oder dreifach drinnen oder gar nicht im Index? Gibt es Inhalte, die von Google doppelt erkannt werden, also Duplicate Content, was dann grundsätzlich zu einer Abwertung führt und so weiter. Andere Indexierungsprobleme, wie zum Beispiel irgendwelche Links auf meiner Website führen ins Nirvana oder auf eine Fehlerseite. Das mag Google nicht, ja, weil wenn ich als Benutzer oder Benutzerin auf einen Link klicke und ich bekomme dann nicht das, was ich will, schlechtes Nutzererlebnis, ergo Abstufung im Ranking. Und solche Themen sind da auf der technischen Seite einfach zu schauen. Und es gibt dann ganz ausgefeilte Testmethoden, die beleuchten, wann ist der erste Inhalt da, mit dem ich interagieren kann, wie hoch ist die Server-Response-Time und so weiter. Und diese Core Web Vitals kann man sich da ansehen, macht jetzt für den normalen Benutzer oder Benutzerin oder die Ansprechpartnerin nicht viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil da geht es wirklich dann ganz ans Eingemachte, wann wir welche Skripts laden oder ähnliches. Das ist ein ganz zentrales Thema im technischen SEO, dass da an nichts liegen gelassen wird und da bestmögliche Performance ist. Bis hin zu, die Website springt nicht, weil noch Schriften später so nachgeladen werden und sich auf einmal das Layout verändert und so weiter. Also das sind alles solche Aspekte, die immer darauf hinzielen, das Benutzererlebnis möglichst gut zu machen, ergo im Ranking zu steigen. Und das Thema Inhalte, da gibt es einfach so Basics, die schon vor 15 Jahren gültig waren und nach wie vor nicht nur noch gültig sind, sondern sehr wichtig sind, speziell die Themen Title und Description, weil das ausmacht, was dann in der Suche sichtbar ist. Also dieses Snippet, diese Suchergebnis-Snippet, das ist wichtig, weil wenn das nichtssagend ist, nicht klar vermittelt, was dahinter steht, dann wird das nicht geklickt. Wenn ich das Gefühl habe, das ist genau das, was ich jetzt unbedingt haben will, klick und schon erledigt. Und da muss man inhaltlich sehr, sehr sauber arbeiten. Nein, wenn wir eine große Webseite haben, müssen wir jetzt nicht 1500 oder 10.000 Titles und Descriptions händisch überarbeiten und machen. Die wichtigsten herauspicken, schauen, dass zum Beispiel Produktseiten sauber aufgegleist sind. Mein Kollege der Kai setzt inzwischen da auch KI ein, ne, damit wir massenhaft da gut Titles und Description, zumindest brauchbare drinnen haben, weil brauchbare ist besser als keine, ne, weil es dann im Ranking auch wieder was ausmacht. Also einfach da gut schauen. Und inhaltlich, das spielt ein bisschen zusammen mit das, was ich vorher über Struktur bei den Inhalten gesagt habe. Und da gibt es einerseits die inhaltliche Struktur, dass ich dem Faden folgen kann, aber gleichzeitig kann ich auch der Suchmaschine einen Faden an die Hand geben. Das bedeutet, wenn ich meine Inhalte über die Überschriftenstruktur H1, H2 und so weiter sauber aufgegleist habe, dann versteht die Suchmaschine den Inhalt besser, kann ihn besser abspeichern, besser indexieren, verstehen, einordnen und ist hilfreich im Ranking. Und dann nur so kleine Basics, also ja, natürlich sollen die Keywords drin sein, also wenn Leute nach einem Begriff suchen, sollte der vielleicht auch auf der Webseite drauf sein. Und auch noch wichtig, Bilder nutzen, um Beschreibungen reinzubringen, um Keywords unterzubringen. Also das sind so diese zwei Aspekte, inhaltlich und technisch, damit wir da im Suchmaschinenoptimierungsbereich performen können.
vieles davon möglicherweise gefühlt Basics, wo jeder sagt, ja klar doch, wir sehen aber in den Audits, der Blick lohnt sich, da nochmal drauf zu schauen, weil es gibt ganz selten den Fall, wo man sagt, wow, alles perfekt, kein Optimierungspotenzial. Und jedes Optimierungspotenzial kann auch wieder in der Regel erfolgsrelevant sein.
Und da können wir uns daran erinnern, was sie ganz zu Beginn noch gesagt hat, man soll sich nicht in ein Thema verlieben. Es gibt nämlich auch das Gegenteil, es gibt diese ungeliebten Themen und speziell jetzt in Unternehmen, wo vielleicht nicht die Expertise vielleicht vorhanden ist, dann beschäftigt man sich auch weniger gern damit. Ne? Und ja, das machen wir schon. Ja, ich weiß, da sollte ich noch irgendeinen Titel reinschreiben. Und es wird dann oft so zur Seite geschoben. Das heißt, eine Seite, eine Website, die sehr gut nach dem Relaunch sehr gut dagestanden hat, kann auch über die Zeit mit Inhaltspflege an Qualität verlieren, einfach weil das etwas weggeschoben wird, nicht beachtet wird.
Ja, einer der vielen Gründe, warum solche Audits definitiv Sinn machen, einfach immer wieder mal der unverstellte, klare und objektive Blick darauf. Jetzt ist eine ganz wesentliche Dimension für den Erfolg aller Webseiten, unabhängig ihrer individuellen Ziele, ganz bestimmt das Design und die User Experience, die wir auf der Webseite bieten. Was für Dimensionen, Bernhard, sind da im Audit dann auch relevant? Worauf blickt man? Weil die reine Schönheit wäre ja schwer zu bewerten.
Definitiv. Beginnen wir mit diesem, weil du jetzt bei der Schönheit angesetzt hast. Ich würde sagen, ist das Design stimmig zur Marke? Ja? Also ganz in der Markenwelt, ist das Design dort verortet? Ist es die Entsprechung im Online-Bereich? Unterstützt es die Markenwahrnehmung? Ja, das ist etwas, was man sich definitiv widmen muss und schauen muss und das overall diese Aufgabe erfüllt. Weil würde ich das nicht tun, habe ich sofort wieder einen Bruch in der Wahrnehmung. Bin ich da überhaupt richtig? Ja, ach so, na, das ist wirklich die Marke. Aha, ja, na, bin ich schon richtig. Allein diese Fragezeichen sind absolut zu vermeiden. Und im Übrigen auch immer eine sehr wichtige Aufgabe, durch dass wir jede Marke Online-Präsenz hat, dass man, wenn man Marken entwickelt oder weiterentwickelt, auch schaut, dass die Online-Ausprägung der Marke entsprechend solide aufgestellt ist, damit sie da performen kann. Wenn wir jetzt aber darüber reden, was jetzt Performance im Bereich Design und UX angeht, also der User Experience, dann merkt man auch gleich, dass es da Überschneidungsflächen gibt mit den Inhalten, was ich da schon gesagt habe. Das heißt, auch im Design ist es wichtig, dass es eine klare Struktur gibt, dass es eine Navigation gibt, die ich einfach bedienen kann, sichtbar bedienen kann, dass ich alles dort habe, wo ich es erwarte. Und wenn ich, das ist jedem Designer oder Designerin durch unbenommen, ich breche jetzt mal eine Regel, aus dem können ganz, ganz spannende Dinge entstehen, dann bitte so, dass auch schnell verstanden wird, wie dieser Regelbruch funktioniert und dann aber auch konsequent dabei bleiben. Ja? Ich weiß nicht, ob wer da auch schon die Erfahrung gemacht hat, es gibt Bankomatkarten, Terminals, so mobile in den Restaurants, die aus Sicherheitsgründen bei der Eingabe des Codes jedes Mal das Bedienfeld herumspringen lassen, damit man aufgrund der Fingerabdrücke am Display den Code nicht herausfinden kann. Und solche Dinge sind auf der Website zu vermeiden, aber tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass man da irgendwo drüber stolpert. Design hat auch diese Mobile-Perspektive. Das heißt, wie wirkt sich das Design mobile aus? Ich habe oft im Desktop, dadurch, dass ich mehr Platz habe, Weißraum, mehr Möglichkeiten, was jetzt Ladezeiten angeht, Animationen und so weiter, natürlich gewisse Herausforderungen, das Mobile entsprechend ansprechend umzusetzen. Also richtig wichtig, kein Bruch dort zu erzeugen. Es muss trotzdem noch gefühlterweise die gleiche Seite sein, aber trotzdem mobile flüssig sein, schön bedienbar sein. Was das Design auch noch liefern muss und liefern kann, in der Art und Weise, wie ich mit Websites umgehe. Ja, wir wollen ja, dass unsere Besucherinnen und Besucher gewisse Dinge tun dort und Design ist dazu dann angehalten, sie da freundlich zu unterstützen. Ja? Das heißt, wohin wird der Blick gelenkt? Wenn ich jetzt jetzt ganz plakativ den Jetzt-Bestellen-Button klein rechts unten in hellgrau auf weiß platziere, dann wird dieser Bestellbutton wahrscheinlich eher selten geklickt werden. Also diese Geschichte, ein Riesenthema, dass man da schaut, was ist, es muss klar erkennbar sein, womit ich interagieren kann. Dann soll das Design auch nicht dazu führen, dass man zu viel Dinge tun muss, um dann das zu erreichen, was man haben will. Ja? Wenn ich jetzt dreimal nach links swipen muss, um auf irgendeine Aktion zu kommen, weil es einfach so vorgesehen ist, weil das Storytelling so hübsch ist, schwierig. Ne? Also diese Geschichten. Und dann haben wir aber noch so richtige Basics, die leider immer wieder noch daherkommen. Schriften. Ja, wie viele Schriften muss eine Website haben? Wie gut ist der Fließtext lesbar? Ja, und ich merke das zum Beispiel auch ganz immer wieder mit den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die einfach mit kleineren Schriften überhaupt kein Problem haben im Design. Ja, wir sagen, hey, das schaut hübsch aus. Ja, und für uns, Mario, das ist dann so Ameisendreck. Ja. Geht zwar mit der Gleitsichtbrille, aber da muss man einfach drauf schauen, dass das entsprechend passt. Und das immer wieder Desktop und Mobile, ein Riesenthema. Und da muss man einfach immer schauen, dass eben das Design funktional ist, ja, dass sie da das bestmöglich unterstützt und gleichzeitig eben die Ansprüche an die Marke und an das Hübschsein implementiert.
Wir sehen im Design, in der User Experience gibt es viele Felder, wo sich der Blick im Rahmen von so einem Audit definitiv lohnt. Du hast das schön auf den Punkt gebracht, wir wollen sie unseren UserInnen so einfach wie möglich machen und da lohnt sich von Zeit zu Zeit der objektive Blick auf die Webseite. Ob das auch noch so ist oder ob es da Optimierungspotenzial gibt, das uns am Ende wieder hilft, unsere Ziele leichter zu erreichen.
Gleichzeitig, und das ist, was ich beim Design noch öfter gesehen habe, das ist auch dieses, wer kümmert sich um eine Website in einem Unternehmen? Und es ist ganz normal, dass sich Marke weiterentwickelt. Und oft ist man dann vielleicht in anderen Kommunikationskanälen, im Erscheinungsbild schon einen Schritt weiter und ich habe die Website noch nicht nachgezogen. Und das sind Nuancen, wo man sich sagt, ja, jetzt haben wir den Farbton vielleicht leicht angepasst oder nein, jetzt verwenden wir einen anderen Claim oder gar keinen Claim mehr und so weiter. Und trotzdem führt es zu diesen Unstimmigkeiten dann auch in der Gesamtwahrnehmung, wo man einfach immer wieder drauf schauen muss, ist die Website noch am Stand, auch in Bezug auf Design.
Ja. Jetzt möchte ich dich heute nicht entlassen, auch wenn wir schon einige sehr spannende, naheliegende, auch weniger naheliegende Felder für so ein Website-Audit angesprochen und thematisiert haben. Eines, wo ich letzthin schmunzeln musste, weil ein Kunde bei seinem Website-Audit, bei seinem ersten, dann tatsächlich gesagt hat, ich bin überrascht und zwar positiv überrascht, dass dieses Thema in einem Audit drinnen ist, ist das Thema Conversions. Wo der gesagt hat, wie cool ist das, weil das ist eines der zentralen Themen. Gleichzeitig, das hatte er so nicht auf dem Radar, für uns gleichermaßen selbstverständlich, dass das im Audit drinnen ist. Worauf richtet sich der Blick, wenn wir unter dieser Brille der Conversions auf eine Website schauen, Bernhard?
Zuerst, nachdem wir ganz zu Beginn uns damit den Zielen beschäftigt haben und klar drauf geschaut haben, was wollen wir erreichen und wofür ist die Website überhaupt da, um es erreichen zu können, dann schauen wir natürlich darauf hin, okay, und was ist jetzt diese Conversion, diese Zielerreichung in diesem speziellen Fall und immer sehr individuell hingeschnitten auf genau den Fall, auf die Anwendung, weil es gibt nicht die Conversion, ja, wie natürlich, wenn ich was bestellen will, dann ist das Bestellen definitiv eine Conversion, aber es gibt auch Zielerreichungen auf dem Weg dorthin, die funktionieren müssen, damit wir am Ende tatsächlich einen Kontakt haben, eine Bestellung haben. Es gibt aber ein paar Grundregeln, die man da beachten muss und das ist, wenn jetzt da inhaltlich interessante Überschneidungen entstehen, ist das nicht von ungefähr. Natürlich hat das alles auch mit Inhalten zu tun, natürlich hat das alles mit Design zu tun, aber da noch einmal hervorgehoben, es muss einfach ganz klar sein, was ein Call to Action ist, was eine Interaktionsmöglichkeit ist und das möglichst konsistent. Ja? Es ist okay, wenn wir sagen, es gibt Hauptelemente, die auf jeden Fall geklickt werden sollen. Es gibt Nebenelemente, die halt grafisch und im Design abgewertet sind, aber eben auch da sein sollen für Leute, die jetzt noch nicht bereit sind zu kaufen zum Beispiel, sondern halt lieber sich noch weitere Informationen holen. Aber es muss einfach ganz klar sein, ich bin ein Element, das man klicken kann. Ja? Und da bitte nicht zu fancy werden. Da muss man einfach Klarheit herrschen. Dann muss man, wenn wir auf die Conversion-Optimierung schauen oder ob das gut gemacht ist, ist mir klar, was passiert, wenn ich interagiere, wenn ich da draufklicke. Das klingt jetzt so banal, ja? Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich draufschreibe, mehr erfahren, okay, da ist offensichtlich mehr Information dahinter. Wenn dahinter Bestellprozess losgeht, nachher hätte ich einen Fehler gemacht. Umgekehrt, wenn ich will, dass jetzt ein Bestellprozess losgeht, dann muss ich es auch draufschreiben, ne? Weil sonst wird das nicht funktionieren. Ne? Also nicht, und da mit Klarheit arbeiten, mit bewussten Entscheidungen, wie Wordings da gestaltet werden. Und es dürfen durchaus auch Wortgruppen sein, ne? Wo nochmal wichtige Passwörter drinnen sind. Ja? Wie zum Beispiel jetzt unverbindlich ein Whitepaper herunterladen, irgend sowas in der Richtung. Ja? Und man sagt, so, letzte Hemmschwelle nochmal abbauen. Und das führt mir zum nächsten Bereich, die Texte müssen diesen Conversion-Prozess, diesen Kaufprozess fördern. Ja, das heißt, was ich vorher mit den Stories gemeint habe, die Inhaltsstruktur auf einer Seite gesprochen haben, ich muss die Leute im Funnel dorthin führen. Ja, das heißt, erst vom Interesse, das sie schon haben, weil sonst wären sie nicht auf der Website, die letzten Fragen da nochmal beantworten, ohne dass sie sich vielleicht aktiv stellen müssen, ihnen die Vorteile nochmal gut aufbereiten, was für Nutzen sie davon haben. Und nicht nur, wir haben das weltbeste Produkt, sondern klar, okay, ich werde einfach großartig in diesen weißen Sneakers aussehen. Wenn diese Dinge in den Inhalten, in den Texten sauber aufgebaut sind und wir da schön die Leute abholen können an ihren verschiedenen Problemstellen, an ihren verschiedenen Erwartungshaltungen, dann fördere ich den möglichen Abschluss und kann da entsprechend mitarbeiten. Und das hat eben ganz viel damit zu tun, dieses Vertrauen, das man einfach aufbauen muss, ja, und diverse Unsicherheiten einfach ausräumen, damit es dann volé zur Bestellung, zur Kontaktaufnahme oder was auch immer der gewünschte Effekt sein soll, danach tatsächlich passiert. Und was total interessant ist, dieses, wenn man mit Kunden und Kundinnen von uns so zu tun hat, vor allem welche, die sehr brennen für ihr Produkt, für ihre Dienstleistung, dieser Blick von innen heraus führt sehr oft dazu, dass man meint, so, und jetzt muss aber unbedingt die Info auch noch dazu und das ist auch noch total super wichtig und der Aspekt, der ist ganz ein wesentliches Teil, das muss man wissen, sonst hat man mein Produkt nicht verstanden. Nein, an irgendeiner Stelle ist einfach Schluss und wenn ich auf der Website an einer Stelle eine Seite konzipiere, die dafür gedacht ist, dass jetzt dann endlich ein Abschluss passiert, dann darf es keine Ablenkungen mehr geben. Das, was man für jeden Kaufprozess schon kennt. Ja, das heißt, sobald ich in einen Shop gehe und ins Bestellen gehe, dann werde ich keine Links mehr finden, die mich irgendwo woanders hinführen werden, damit ich ja nicht aus dem Bestellprozess rausgehe. Aber auch diese Regel der Nicht-Ablenkung, das gilt natürlich auch für den Abschnitt vorneweg, dass wir drauf schauen, nicht zu viele fancy Cookies überall am Wegesrand liegen zu lassen und man sagt, da könnte ich dort noch hinschauen und dort noch hinschauen und am Ende landet man nicht dort, wo es eigentlich das Ziel gewesen wäre.
Ein Plädoyer für Klarheit und Ablenkungsfreiheit, um tatsächlich zu den gewünschten, und die sind wieder sehr individuell, aber zu den gewünschten Conversions zu kommen. Wir haben jetzt einige Bereiche, sehr relevante Bereiche von so einem Website-Audit thematisiert, bei weitem nicht alle. Wir können aber auf jeden Fall mitnehmen, dass Kennzahlen wichtig sind und immer die Basics, ob das dann tatsächlich die Visitor-Absprungraten, Conversion-Raten, auch durchschnittlicher Bestellwert, Page-Speed, SEO-Rankings und Co. sind. Kennzahlen sind wichtig und bleiben wichtig, aber unbedingt on top dieses qualitative Audit zu ergänzen, um Inhalte, Conversion und die anderen Themen, die Bernhard uns heute näher gebracht hat. Am Ende ist so ein Website-Audit für mich immer wie ähnlich wie ein Gesundheitscheck bei uns Menschen. Zusammenhänge sehen, ganzheitlich betrachten und nicht nur einen einzigen Parameter heranziehen. Der könnte uns nämlich tatsächlich in die Irre führen. Ein guter Gesundheitscheck betrachtet immer das Ganze anhand von einzelnen Parametern. Und das ist für mich tatsächlich ein schönes Bild. Ich hoffe, wir konnten für euch heute ein bisschen klarer machen, was ein Website-Audit bringen kann, wie man es auch strukturieren und angehen sollte. Wenn du noch Fragen oder Feedback für uns hast, melde dich gern bei Bernhard und mir. Unsere LinkedIn-Profile sind in den Shownotes. Ich sage vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und die spannende Landschaft, die uns aufgezeigt hast, Bernhard, in so einem Website-Audit. Ich denke, den Gesundheitscheck sollte sich wohl jeder jährlich einmal auch für seine Website gönnen. Vielen Dank.
Danke, Mario. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Begeisterung für das, was wir tun, ist auch ein bisschen rübergekommen.